Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Ja, beste Stimmung hier, oder?
Absolut.
In der Winothek Weinkorb in Korb sitzen wir für Frei von Grobstrick wieder auf der Bühne mit unserem Gast Steffen Bauknecht.
Dankeschön für die Einladung.
Grüß dich, Steffen.
Aber gerne.
Hallo, Jörg.
Ja, genau. Ihr zwei seid, ihr kennt euch schon ewig, ne?
Ja,
kann man schlicht so formulieren.
Ich würde sagen, 8 Jahre auf jeden Fall.
Ja, mindestens. Da war mal eine Messe irgendwo in Frankfurt, Nürnberg oder Essen, da waren wir da. Und dann kam der Jörg ums Eck und dann dachte ich, da spricht da einer Schwäbisch, mit dem muss ich mal reden.
Manchmal bricht es durch. Ne?
Ja.
Nach ein paar Stunden Messe, wenn man ein bisschen abgerockt ist, dann kommt es durch. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Thematisch war das
Ich dachte, wegen dem Schwäbischen habt ihr euch gut verstanden.
Auch deshalb, natürlich, klar.
Aber passt auf, Jungs, nicht der erste Podcast mit Untertiteln, ne?
Nee, wir strengen uns an, wir geben uns wie immer Mühe, dass auch was rüberkommt heute. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir den Steffen heute als unseren Gast begrüßen dürfen, als Vertriebsleiter Deutschland.
Von
Mitsubishi Electric, für die ganze EcoDan-Range, Wärmepumpen.
Genau. Ich vertrete praktisch den Vertrieb Deutschland im zweistufigen Vertrieb. Wir machen ja einen zweistufigen Vertrieb direkt an Fachhandwerk für die Heiztechnik, also die Luft-Wasser-Wärmepumpen, die heißen wir jetzt EcoDan. Dann kommen noch die Luft-Luft-Wärmepumpen aus der RAK, aus der M-Serie hinzu, die ja auch mittlerweile als Wärmepumpentechnologie angesehen ist, um Gebäude zu beheizen.
Das ist aber nicht euer ganzes Portfolio, oder?
Nein, das ist nur so ein kleiner Teil von unserem Portfolio. Ja, wir sind da ein bisschen global aufgestellt, ein bisschen größer aufgestellt, was es anbetrifft. Wir haben im deutschen Markt die Klimatechnik, die Wärmepumpentechnik von ganz klein bis ganz groß. Also wir sind in der Lage, Wärmepumpentechnologie beizubringen, herzustellen, zu vertreiben. Vom 1,5 kW-Splitklimagerät, das dann auch eine Luft-Luft-Wärmepumpen darstellen kann, bis in Megawattbereich mit Großwärmepumpen. Und somit sind wir im Gebäudesektor komplett, als Komplettanbieter praktisch unterwegs, um hier ein Gebäude zu beheizen.
Wobei Mitsubishi Electric an sich als Konzern ja erstmal ein Riesenklotz ist. So habe ich es wahrgenommen. Wir hatten es gerade vom Kennenlernen. Klar, man ist sich sympathisch, das Thema ist soweit bekannt, aber was dahinter steckt bei Mitsubishi Electric, da hatte ich vor 5, 6, 7 Jahren auch mal erstmal die Augen geöffnet, was da ja an Kompetenz steckt, an Tradition. Und ja, vielleicht reden wir da auch heute mal ein bisschen drüber, um hinter die Kulissen zu gucken, um dieses Konzernschiff, nenne ich es mal, auch klarer darzustellen für unsere Hörer, gerade im Heizungsbauerhandwerk.
Ja, damit die nicht denken, dass du irgendwelche Autos mit dir rumschleppst oder so, ne?
Nein, ja, das ist schon.
Oder Bagger oder was ja auch alles Mitsubishi heißen kann.
Gabelstapler, Schiffe, Flugzeuge.
Ja.
Ist tatsächlich so, ist ein ganz, ganz großer Name. Mitsubishi Electric ist, wie du sagtest, auch ein großer Dampfer, ein schwerer, großer Dampfer. Mitsubishi Electric allein hat weltweit 145.000 Mitarbeiter, die sich um verschiedene Sparten kümmern. Wir haben Klimatechnik und Wärmepumpentechnik. Wir sind im Heiztechnikbereich, im Klimatechnik unterwegs. Das ist ein großer Bereich bei uns. Aber innerhalb Mitsubishi Electric Gruppe haben wir auch Automotive als Zulieferer der Automobilindustrie. Hauptsächlich Elektro, Navigation, Radarsysteme und so weiter. Das kommt auch aus unserem Haus. Dann haben wir die Sparte Fabrikautomation. Das sind SPS, Frequenzrichter, Robotertechnik. Dann haben wir Elevator, Fahrstühle, Rolltreppen, solche Themen. Ja, was haben wir noch im Programm? Im deutschen Vertrieb auch noch Transportation, da handelt es sich um Bahntechnik.
Mhm.
Ja, das ist CNC-Steuerungen für Drehmaschinen, Maschinenbau praktisch. Ne? Da sind wir überall unterwegs als Mitsubishi Electric. Und du sagtest schon, Jörg, Mitsubishi als Name an sich. Autos hast du gerade angesprochen. Ne?
Ja, Bagger
und alles, ja. Genau. Das ist Mitsubishi Corporation im ursprünglichen gewesen, die durch ein Schifffahrtsunternehmen 1870 gegründet worden sind. Ich meine, soll ich da kurz drauf eingehen, wie das so ein bisschen
verstanden war? Wollen wir erst über Steffen selbst reden oder wollen wir...
Wie ihr wollt. Wir sind bei Frei von Grobstrick, da darf jeder machen, was er will. Da kann auch jeder mitbringen, was er will. Wir können auch das vorziehen. Hätte ich persönlich auch Lust drauf.
Also, ja, wie ihr wollt. Ich denke auch. Sag uns doch einfach noch ein paar Sätze zu dir. Wo kommst du her? Außer, dass du aus Schwaben kommst.
Aus der Region, ja.
Wie alt bist du? Was hast du für eine Vita?
Ja, gerne. Ja, Steffen Bauknecht. Ich bin hier in der Region aufgewachsen, über den Schurwald drüber. Wir sind jetzt hier im schönen Remstal. Ich komme aus dem Filztal, Reichenbach-Filz, wohne jetzt in Hochdorf. War viel in Esslingen unterwegs, da habe ich einen Jörg ja fast getroffen, der in Esslingen studiert hat, aber leider haben wir uns dort nicht schon kennengelernt. Ja, ich habe klassisch Elektro gelernt, dann Kälte-Klimatechnik und dann kam ich zur Klimatechnik und somit 2008 war das und 2009 habe ich dann im März bei Mitsubishi Electric angefangen. Ich hatte jetzt das 15-Jährige.
Ja.
Und es war eine spannende Zeit. Blumenschräuschen,
ne, so Sachen.
Ja, genau. Ja. Urkunde, ne. Es war eine spannende Zeit damals. 2009 hat Mitsubishi Electric begonnen, mit der vorhandenen Klimatechnik dann in die Wärmepumpentechnik zu gehen, was ja technisch, genetisch dasselbe ist. Klimatechnik, Wärmepumpentechnik und da hat das Ganze begonnen.
Vielleicht waren die auf der Suche nach guten Leuten.
Definitiv.
Erzähle es uns.
Ja, und dann haben wir uns geeinigt und habe ich im März 2009 angefangen, als praktisch der erste im deutschen Unternehmen, der sich ausschließlich um Luftwasser-Wärmepumpen gekümmert hat. Wir haben schon davor Wärmepumpen vertrieben, eben als parallel über den Kälte-Klima-Vertrieb. Mhm. Und somit war ich der Erste, der sich ausschließlich um Wärmepumpen gekümmert hat.
Okay, und das heißt dann, mit dir kam dann auch konkret der Einstieg stärker in SHK-Bereich?
Später, die ersten Jahre, haben wir als Außengeräte Wärmepumpentechniklieferant an konventionelle Heizindustrie Wärmepumpentechnik geliefert, die zu dem Zeitpunkt keine eigene Wärmepumpentechnik hatten. Und später, 2013, haben wir dann das komplett Range mit Innengeräten und Außengeräten als Wärmepumpenhersteller mit dem eigenen Brand gestartet.
Der Steffen ist auch der Erste, der für unser Mitbringsel keinen Teller brauchte, sondern nur ein großes Tuch. Halleluja. Ja, weil wir haben ja hier auf dem Tisch, ihr wisst ja, der Gast bringt immer was mit, was auch ein bisschen über ihn erzählt. Und Teller musste weg, wir brauchen nur ein Tuch. Und ich glaube, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, Steffen, wo du mal das Tuch lüftest.
Sollen wir das Tuch lüften?
Ja, lass mal sehen, was du uns mitgebracht hast.
Tada.
Hey, was im Weinkorb.
Bier im Weinkorb.
Bier im Weinkorb,
oh, 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 oh.
Ja.
Und gleich die Decke wieder drüber.
Frau Singer ist nicht da.
Ja, gleich genau. Die Decke wieder drüber.
Vorsicht, Vorsicht.
Ja, Mensch.
Was gibt's dazu zu sagen? Ja, ich habe ein paar Flaschen Kirin mitgebracht. Kirin ist das japanische Bier, was im weitestgehenden Sinn zum Mitsubishi Corporation gehört.
Mhm.
Und ja, Kirin haben wir immer auf den Messen da, wer uns auf den Messen besucht, jetzt die nächste ist die Cheventa in Nürnberg, auf unseren Messestand kommt, bekommt ein Kirin-Bier, wenn er es wünscht.
Mhm.
Ja, das ist so die eine Sache. Und die persönliche Story dabei ist, ich habe ja gerade eben angesprochen, dass ich 2008 in Tokio war, als Kunde, als Gast. Und weil das so schön war und Mitsubishi Electric sich so gut um uns Kunden damals gekümmert hat, was wir heute noch machen bei Werksbesichtigungen, hatte ich dann in so einem Kiosk am Bahnhof in Shinagawa ein Sixpack Bier gekauft. Aber das Falsche.
Oh.
Ja.
Nagaishi
ist sein damaliger Vertreter, der dabei war, sagte, Steffen, ist nett, aber ich muss das jetzt tauschen. Sag ich, was ist los? Also zurück an den Kiosk und hat Kirin geholt. Die Story dahinter war, es war Asahi-Bier, die wiederum im weitestgehenden Sinn zu unserem größten Wettbewerb im Klimabereich gehören. Hat es damals geheißen, ich konnte es nicht nachlesen, hat er so gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, welcher Wettbewerber das ist. Und da musste man natürlich schnell das Bier umtauschen und das Kirin holen, weil es zum Mitsubishi Corporation gehört. Und seither denke ich natürlich immer an diese Story, wenn es um das Kirin geht auf der Messe. Und dachte ich, das ist ja für diesen Anlass für euch genau das Richtige.
Was wir nachmittags trinken.
Perfekt.
Natürlich.
Was? Nee, wir machen jetzt eine auf.
Ja, nee, auf der Messe.
Ach so,
da
aber jetzt
ist
machen wir mal
Standard,
eine auf.
So habe ich es kennengelernt vom Steffen.
Erzähl. Er
hat mich da eingeführt in diese Tradition, dass man das eben so Richtung Messeschluss erst trinkt, weil das ja auch einer japanischen Höflichkeit auch entspricht.
Genau, ja gut, die Messen sind ja in Deutschland und wir geben alkoholische Getränke an Messegäste ab 12 Uhr raus und für die eigenen Mitarbeiter ab 17 Uhr.
Normal.
Für manchen Heizungsbauer ist das natürlich schwierig, das wissen wir.
Vor 12.
Auf Messe jetzt, ne? Also.
Ja, ja, klar.
Aber da gibt es ja sicherlich noch andere Messestände, bei denen man sich schon früher bedienen kann, wenn es notwendig ist.
Definitiv. Also das war auch eine Lehre nach der Corona-Zeit. Die ersten Messen nach Corona waren ziemlich alkoholisch. Da war Nachholbedarf. Aber
Ich bleib dabei, ich würde es gerne probieren.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Das ist schon durch, jetzt wird durchgereicht, das finde ich schon mal ziemlich klasse.
Ja, klar.
Das ist schwäbische Höflichkeit.
Ja, Gamperling.
Ja, wie gesagt, Kirin-Bier, japanisches Bier.
First Press, sind, was immer das heißen mag.
Weisen sind so Mitsubishi.
Aber Elektri- Press passt ja zu uns, ne?
Press.
Trade Press. Press. Steffen, danke. Das ist mein erstes japanisches.
Zum Wohl.
Zum Wohle.
Zum Wohl.
Cheers, vielen Dank.
Gamperling sitzt ein bisschen weit weg.
Cheers, passt. Dietmar.
Und was sagt ihr als deutsche Bierkenner?
Für den ersten Schluck ganz gut.
Ja.
Es ist jetzt nichts, was mich überfordert oder direkt verbal weghaut, hoffentlich.
Ist leicht, du hast wahrscheinlich leichtes so Richtung Bier. Lager.
Ja. Mhm. Es ist ähnlich wie ein deutsches Helles. Oder
ist aber lecker.
Ja.
Also,
aber witzig,
ich mich dran gewöhnen.
Ja, aber auch witzig, dass die Unternehmen auch so groß aufgestellt sind, dass sie dann auch noch Brauereien oder andere Unternehmen weitestgehend zum Konzern dazuzählen.
Ja, ich hatte es damals gegoogelt.
Jedes Unternehmen seine Biermarke.
Ich habe es nicht geglaubt auf der Messe, habe ich das gegoogelt. Und tatsächlich ist das.
Spring Valley haben sie.
Aber geheißen. Diese Geschichte vom Steffen mit dieser Feindschaft, ne, Wettbewerber, ist natürlich extrem. Ne? Also das habe ich dann auch gelesen, dass man da bloß...
Ja, da sind die Japaner, so wie wir das erleben, sehr, sehr engstirnig. Also wenn ein junger Kerl oder ein Mädchen studiert und danach zu Mitsubishi Electric geht, dann bleibt man dort eigentlich lebenslänglich. Da gibt es keinen Wechsel. Also dann mit einem Wechsel verliert man ein Stück weit wieder das Gesicht. Und Gesicht verlieren ist für Japaner ganz schlimm. Ja, das geht nicht. Und deswegen, man bleibt dort in der Regel, in dem Unternehmen, in dem man aufgewachsen ist.
Wie ist das Miteinander? Besucht man sich auf dem Messestand gegenseitig? Auf einem vernünftigen Verhältnis? Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, und das ist auch so. Also wir sind hier im deutschen Vertrieb, auf den deutschen Messen und selbstverständlich kennen wir unsere Kollegen bei den anderen Unternehmen, bei den anderen Herstellerunternehmen. Natürlich auch und umso mehr auf den japanischen Herstellern kennen wir natürlich die Kollegen alles sehr gut. Da sitzen wir irgendwie dann doch im europäischen Markt im gleichen Boot mit unseren, mit unseren Anforderungen an unsere eigenen Werke beziehungsweise an unseren Herangehensweisen Richtung Politik, Richtung Lobbyarbeit, weitestgehend sind Verbandsarbeit. Da ist man schon im gleichen...
Aber meine Frage ging jetzt mehr, wie machen es die Japaner? Weil ich habe das aus Erfahrungen gelernt, dass die Amerikaner sehr schwer damit umgehen können, wie wir auf Messen agieren. Also, dass wir uns gegenseitig besuchen.
Dass
und
man
auch
sich gut kennt.
Dass man sich gut kennt, dass man ein Käffchen trinkt, dass man auch wieder weiß, wann man wieder zu gehen hat, aber dass man sich eigentlich auch als Wettbewerber zum Beispiel auf dem Messestand besuchen kann. So, und auch in Wertschätzung. Und das habe ich unter Amerikanern erlebt, dass die also wirklich sehr unruhig wurden, als dann auf den Messestand der Wettbewerb
kam und wir
gesagt haben, ja, ist okay, komm vorbei, trink einen Kaffee und dann geht er auch wieder.
Muss ich ehrlich sagen, haben wir wenig Einblick. Wir haben natürlich auf unseren Hauptmessen japanische Firmen, Mitglieder, Besucher, die dann mal kommen, sich das anschauen. Aber wie die da intern mit dem Wettbewerb agieren, das sehen wir wenig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie auf diesem Level sind, wie du angesprochen hast, wie die Amerikaner, dass sie sich dann schon ein bisschen aus dem Weg gehen und dass es da schon ein bisschen knistert, wenn da ein Blau und ein Rote gemeinsam im Fahrstuhl steht oder sowas.
Ja, wobei generell die Branche ja sehr bodenständig ist, SHK-Branche eh speziell einen Mikrokosmos darstellt, immer noch. Ich meine, da sind wir beim Thema. Die Wärmepumpentechnologie wird das natürlich aufweiten. Da ist man weiter. Da ist man in globalen Lieferketten. Wie gesagt, auch da vielleicht zurück zum Thema, auch wenn das Bier sehr lecker schmeckt. Man muss ein bisschen aufpassen mit der Kohlensäure während des Redens.
Aber ich habe ja gesagt, wer eine Heubrause übersteht,
genau,
kriegen wir auch einen Podcast, der schafft auch ein Bier.
Kriegen wir auch gebacken. Das war für mich ein wirklicher Augenöffner letztes Jahr im September, wo ich mit Mitsubishi Electric eine tolle Pressereise machen durfte. Also danke an der Stelle nochmal für diesen wirklich genialen Ausflug nach Livingston, nach Schottland. Das ist bei Edinburgh, wo man mal 3 Tage gesehen hat, wo hier in Europa gefertigt wird und wie, in welcher Tiefe, mit welcher Manpower, auf welchen Flächen, auf in dem Fall 15 Fußballfeldern, großen Arealen, extreme Fertigungstiefe. Habe ich so in meinem Berufsleben noch nicht gesehen. wo ich auch geschrieben habe, gesagt habe, da kann sich jeder deutsche Hersteller was abgucken. Da ist Kompetenz da, da sieht man mal vor Ort, wie ein Verdampfer gefaltet, erstellt wird. Das ist wirklich augenöffnend, wie geschweißt wird oder hart gelötet wird etc. Das ist beeindruckend und ich denke, das ist auch heute ein Thema, wo wir unseren Hörern vorstellen wollen, dass es nicht ein Konglomerat ist, ein Konzern und irgendwie ganz, ganz weit weg, sondern es wird in Europa viel produziert. Ratingen als eure Konzernzentrale über 40 Jahre bei Düsseldorf. Also da hat man schon eine gute Geschichte. Das ist, denke ich, schon auch ein schöner USP.
Ja, du hast dann, das sind zwei Themen, die du angesprochen hast. Also wir sind seit 1978 in Ratingen bei Düsseldorf ansässig, ursprünglich als GmbH und dann wurde es zusammengeschlossen mit anderen europäischen Gesellschaften, das heißt noch mit Mitsubishi Electric Europe BV, also eine holländische Form. Dort sind wir ansässig, das ist für die Klimatechnik, sind wir dort für 12 Länder verantwortlich aus Ratingen raus. Für andere Sparten machen wir zum Teil auch ganz Europa. Die Verdichtertechnik hast du angesprochen, die machen wir aus Ratingen auch für ganz Europa. Wir sind ja, Fertigungstiefe war das zweite Thema mit dem Werk in Livingston. Wir sind da eine extrem fertigungstiefe Company, die sehr, sehr viel aus dem eigenen Saft arbeiten kann. Also was benötigt man, um eine Wärmepumpe herzustellen? Man benötigt ein Herzstück, Verdichter. Verdichter sind ausschließlich Mitsubishi Electric Verdichter aus eigenen Mitsubishi Electric Verdichterwerken. Ne? Wärmetauscher zum Beispiel, du hast das Wärmetauscher, Außenluftwärmetauscher gesehen, wie die gebogen gebaut werden. Jeder stellt sich so einen Wärmetauscher vor, das sind die Alulamellen, da gehen ein paar Kupferrohre durch. Aber wie baut man sowas maschinell? Das habe ich dann vor ein paar Jahren auch das erste Mal gesehen, wie du gerade angesprochen hast. Wahnsinn, wie man sowas sieht. Und allein das komplette Konstrukt Wärmepumpe an sich, da sieht man in Livingston vorne am Werkstor ein paar Kupfercoils, ein paar Blechcoils, ein paar Alucoils, die da reingefahren werden auf riesen Trommeln. Und dann wird es gestanzt und aufgereiht und lackiert, alles in einer Linie. Und am Schluss steht eine fertige Wärmepumpe auf einer Palette verpackt. Am Bandende wird mit einem Gabelstapler abgeholt. In der Geschwindigkeit, in der Tiefe, das ist also wirklich sehenswert.
Voll die Modellvielfalt. Ich meine, da reden wir über nicht wie jetzt bei verschiedenen Anbietern von 2, 3 Leistungen, die genau auf diese 2, 3 Objekte passen müssen. Wir reden da über Dutzende, Dutzende Modelle, die da, wie du sagst, vom Band fliegen und auch in der Geschwindigkeit. Mich hat da fasziniert die Zuordnung später, weil da wird auch gewechselt zwischen Modellen, dann sind da verschiedene Innenkassetten, also wie ein Ameisenhaufen, kam mir das ein bisschen vor, aber am Ende...
Am Ende ist das fertige Produkt da, während der Produktionslinie noch mehrere Qualitätskontrollen, Dichtheitsprüfungen, Helium-Dichtheitsprüfungen, auch wird nochmal 100% geprüft. Jedes einzelne Gerät geht in die Dichtheitskammer rein, jedes einzelne Gerät wird Probe gefahren. Ja, dann gibt es die Reihe mit die Elektrikboxen praktisch macht. Das sind dann wieder Zulieferteile aus eigenen Werken aus Japan.
Speicher auch, ne?
Speicher wird dort hergestellt, genau. Ja, also Vielfalt, Tiefe, vor allem Produktionstiefe aus eigenen Reihen. Das ist das, was uns eigentlich auch auszeichnet.
Ist das nicht auch Teil der japanischen Industriekultur? Dass man sich im Prinzip mehr, also am liebsten auf sich selbst verlässt, sage ich mal. Also am liebsten baut man es selber, auch in der Tiefe und in den Einzelteilen.
Da hat man ja jetzt mit der Corona-Lieferschwierigkeiten gesehen, was draus wird, wenn man sich zu sehr auf fremde Lieferanten verlassen muss. Da hat Mitsubishi Electric wenig Probleme gehabt während der Corona-Krise, weil wir einfach alles aus eigenen Werken hatten. Ich meine, Stichwort Halbleiter. Wo kommen die Halbleiter her? Aus dem Mitsubishi Electric Halbleiterwerk. Semikontakter, also Halbleiter habe ich vorhin vergessen, im Vertrieb in Deutschland. Wir haben auch eine Semikontakterabteilung, die Halbleiter vertreibt. Und somit haben wir Halbleiter, Verdichter, Gehäuse, Wärmetauscher, annähernd alles, was man für eine Wärmepumpe benötigt, aus eigenem Saft.
Ne? Es gab mal einen Shutdown in Schottland, hast du mir erzählt, in der Zeit.
Jetzt. Aus einem ganz anderen Grund. Der Shutdown im schottischen Werk war ein ganz anderer Grund als Lieferschwierigkeiten, als Materialverfügbarkeitslieferkeiten. UK, das haben wir dann später alle in Deutschland auch in der Presse erfahren, mit den Tanklastwagenfahrern, wisst ihr noch?
Mhm. Ja.
Hat einen großen Anteil von polnischen Gastarbeitern. Und die britische Regierung hat dann zum Corona-Zeitpunkt rausgegeben, geht mal alle nach Hause, wir haben jetzt Corona. Und übrigens, falls ihr wiederkommen wollt, bis dahin sind wir nach dem Brexit, dann holt euch mal eine Arbeitsgenehmigung, damit ihr arbeiten dürft. Und was haben die polnischen Arbeiter gemacht? Wie gesagt, komplett UK ist voll mit polnischen Gastarbeitern gewesen. Die sind nach Polen nach Hause, haben sich das Land angeschaut, haben festgestellt, ja, die sprechen meine Sprache, das sind meine bekannte Freunde, Familie sind da. Und mittlerweile ist Polen auch ein toller Arbeitgeber und tolle Industrie entstanden in den letzten Jahren. Absolut. Sollen sie einfach da bleiben.
Okay.
Das ist ein politisches Problem gewesen, UK. Shutdown war ein politisches Problem, kleiner ein Warenverfügbarkeitsproblem, weil wie gesagt, da haben wir so eine Fertigungstiefe, da sind wir auf wenig andere praktisch abhängig. Ja,
bis hin zum eigenen Bier, ne? Wie gesagt. Ja, schmeckt gut.
Ist jetzt vielleicht lass nicht ganz so anstoßen. Produktionsrelevant, so ein Biergläschen, aber ja,
ich habe ein bisschen Durst noch zwischenzeitlich. Ja.
Cheers. Fertigungstiefe bis zum Bier. Perfekt.
Wer hat es schon, ne?
Wie sagt man in Livingston? Ein Frühstückswhisky.
Ja, das habe ich so noch nie gehört, aber okay. Ja.
Hat er behauptet in der Brauereiführung, ja. Also es war keine Brauereiführung, eine Distillenführung in
Glenkinchy. Glenkinchy, okay, da war ich auch schon mal. Wenn man Schottland fährt, macht man natürlich einen Distillienbesuch und da gibt es halt unglaublich viele sehr, sehr schöne Destillerien. Wir fahren oft auch dann in Highlands, in den Highlands raus, da fährt man eine Stunde mit dem Bus dann aus Edinburgh, aber es macht schon Spaß.
Ja, und das, was du vorhin meintest, auch mit den Reisen mit Handwerksbetrieben dahin, mit guten Kunden logischerweise, das sollte man wirklich mal tun.
Das musst du auch zeigen, weil wir leben absolut. Ja einfach in der Welt, wo es immer mehr Marken gibt, die halt nur aus einem Namen bestehen und sich die meisten Komponenten irgendwo zukaufen und viele Leute können ja gar nicht mehr nachvollziehen, dass du dein Unternehmen wirklich eines ist, das in dieser Tiefe produziert, weil wir uns, das entwöhnen wir uns ja so ein bisschen.
Genau. Blackbox-Thematik, ne?
Ja, und eben gerade diese Technik, die wir dort verbauen, diese Klimatechnik, die wir verbauen. Wir kommen aus der Klimatechnik, wir bauen seit 1955 Klimageräte, was ja technisch dasselbe ist wie eine Wärmepumpe. Na, es wird natürlich ein bisschen aufwendiger als damals, weil wir mit tieferen Außenlufttemperaturen arbeiten können, weil wir mit höheren Heizvorlauftemperaturen arbeiten können. Aber das Grundprinzip Kältetechnik hat Mitsubishi Electric seit 1955 inhaliert. Und deswegen auch die Verdichtertechnik selbst. Und da kommt eben die Wärmepumpentechnik her. Und das ist das, was uns einfach auszeichnet. Wir machen das schon immer, weil wir das wollen, weil wir es können, weil wir dort aufgestellt sind. Und nicht, ich sage jetzt mal, auf den deutschen Markt gemünzt, kundengetrieben oder politisch getrieben.
Trendgetrieben. Trend oder chancengetrieben.
Trendgetrieben, richtig. Dann ja. Wärmepumpen machen müssen, weil es der Markt benötigt, sondern Wärmepumpen machen, weil wir es einfach schon immer gerne machen können.
Ja, weil die Elektrifizierung zum Unternehmenskern gehört, wie der Name es schon unschwer erkennen lässt, ne? Mitsubishi Electric. Diese Range, das ist ja auch nochmal ein Thema, von kleinsten Leistungen, also Luft-Luft-Anwendungen, bis hin zu Riesenmaschinen. Wie kriegt man das im Vertrieb, Steffen, gehandelt? Wie schafft man da wirklich kompetent zu sein? Weil es ist ein Unterschied aus Ingenieurssicht, ob man eine Quartierslösung macht mit euren Marken wie Klima Veneta und so richtig. Weiter. Oder ob ich eine kleine Klimakiste, Single Split an die Wand nagel, das sind Unterschiede.
Wenn man das richtig aufgleisen möchte und kompetent darstellen möchte, muss man es einfach die Spezialisten ranlassen. Wir haben verschiedene Vertriebskanäle. Es gibt also nicht einen Vertriebsingenieur hier fürs Remstal, wo wir jetzt gerade sind, sondern fürs Remstal haben wir parallel 3 bzw. 4 Vertriebsingenieure, die aus meinem Bereich kümmern sich um die Heiztechnik im klassischen Sinn, also klassischen Wärmepumpen-Sinn von 4 bis 20 kW und kaskadiert bis 100 kW Heizleistung. Dann haben wir noch den Vertriebskanal Klimatechnik, also Luft-Luft-Wärmepumpen, Klimatechnik. Die behandeln eher den Kälte-Klima-Fachhandwerker, auch zweistufig, um dort größere Gebäude zu klimatisieren, Bürogebäude zu klimatisieren, Banken, Versicherung, Hotellerie, Klimatisierung, Heizen, Kühlen, schon ganz lange ein Thema über ein einziges Gerät, Luft-Luft-Wärmepumpen. Und dann haben wir noch den Vertriebskanal Großwärmepumpen, früher Chiller. Du hast angesprochen Klima Veneta als Marke, Mitsubishi Electric hat vor mittlerweile 8 Jahren Klima Veneta als einen der größten europäischen Kaltwassererzeugerhersteller gekauft. Die produzieren in Norditalien, haben dort die japanische Fabrikationskultur reingebracht und fertigen heute sowohl als Klima Veneta Markenname als auch mittlerweile als Mitsubishi Electric Markenname Großsammelpumpen, Großchiller. Und da sind wir bis eben diesen 4 Megawatt unterwegs, was eine Quartierslösung ist oder einfach nur ein immens großes Gebäude.
Absolut. Und da kann man auch überlegen, wo stellt man das hin? Aber ich stelle mir es trotzdem interessant vor in der Praxis. Machen wir mal ein Beispiel oder eine beispielhafte Frage. Ich habe jetzt ein Wohngebäude mit 8 neuen Wohneinheiten. Wie entscheide ich mich da? Für welches Produkt? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das mit elektrifizierten Geschichten, Wärmepumpen oder Kaltwassersätzen zu beheizen, zu kühlen, Warmwasser zu machen oder Kombinationen aus verschiedenen Produkten aus eurem Hause. Wie läuft es im Vertrieb konkret ab? Man kommt sich ja vielleicht auch ins Gehege mit unterschiedlichen Lösungen.
Nein, ins Gehege kommen wir uns hoffentlich nicht, weil wir sind der gleiche Vertriebskanal. Natürlich hat jeder Vertriebsingenieur auch seine Umsatzansprüche, aber wir sind da so frei aufgestellt, dass wir einfach sagen, ja, für dieses Gebäude, Halle, Hallenbeheizung, großes Thema mittlerweile, als Luft-Luft, ist diese Lösung die beste. Ich hole meinen Kollegen dazu, da berät ich in dieser Linie noch besser als einer selbst. Und da ist eine klare Abstimmung von Unternehmensleitung, Vertriebsleitung, dass wir dort miteinander reden, kommunizieren. Wir als Verkaufsleiterebene tun das täglich, dass wir hier die Objekte, die Projekte praktisch richtig beraten. Und am Schluss sind wir dann auch in der Lage zu sagen, du kannst ein Gebäude mit einer größeren Ecodan-Kaskade beheizen. Hast du 6x14 kW, 84 kW als Kaskade der Luftwasserwärmepumpen Ecodan. Oder du nimmst eine Großwärmepumpe, eine MEHP von Mitsubishi Electric, als eine alleinstehende Großwärmepumpe, auch mit 80 kW. Kunde, it's yours. Wie du dich dafür entscheidest, das eine Produkt hat die Vorteile, das andere Produkt die Vorteile. Je nach Objekt kann auch der Kunde mit unserer Beratung dann innerhalb unseres Hauses für ein einziges Gebäude bis zu 3 Lösungen haben, die alle sinnig sind. Und wir lassen ihn dann natürlich nicht alleine stehen und sagen, so, jetzt haben wir die 3 Dinge auf den Tisch gelegt, mach mal. Sondern können natürlich schon erklären, was ist das Passendste. Oder das ganze Thema geht noch viel früher los. Das ist noch der 4. Kanal praktisch. Das sind die Systemingenieure, die die Planungsbüros besuchen. Das ist eine ganze große Gruppe an Mitarbeitern deutschlandweit, die ausschließlich in die Ingenieurbüros gehen und die Vorabplanung leisten, damit die Ingenieurbüros beratend sind, welche Produkte passen am besten zu dem Objekt, um diese Produkte letztendlich in die Ausschreibung zu bringen.
Weil Vollsortimenter in dem Bereich zu sein, bringt natürlich schon auch nochmal eine ganz andere Herausforderung mit sich. Ne? Das ist ja auch teilweise völlig unkonventionell, was man da für Lösungen macht. Was mich faszinierte, das war ein Beispiel auch von der Messe jetzt, eine CO2-Kältemittel, Wärmepumpe, Heißwasserwärmepumpe, eine sogenannte, für die Warmwasseranwendungen und parallel dazu verschiedene Ecodan-Kaskaden für die Beheizung, für die reine Beheizung die des Gebäudes. Ja. Das sind ja wirklich eigentlich untypische Vorgänge. Ja. Ich meine, wer schult da drauf? Wie kommt man auf sowas?
Ja, also es ist einmal die CO2-Wärmepumpe, QAHV heißt die bei uns. Das ist eine Heißwasserwärmepumpe, die mit dem Kältemittel CO2, also extremst umweltfreundliches Kältemittel, besser geht's nicht, Heißwasser erzeugen kann. Ich sage deswegen Heißwasser erzeugen kann, weil wir benötigen, jetzt kommen wir kurz ins Technische, ein sehr, sehr hohes Delta T, damit dieser transkritische Kreislauf CO2 funktioniert. Sprich, am liebsten 9-gradiges Stadtwasser rein, 70 Grad raus, in einem Hub. Anders als wir alle Wärmepumpentechnik gelernt haben mit einem kleinen Delta T, hier extrem hohes Delta T und dann fühlt sich das Gerät wohl und stellt bis zu 90-gradiges Wasser bereit mit 40 kW in einer Einheit. Und das ist eine Lösung für große Gebäude, Trinkwarmwasserwärmung oder Hotellerie oder Schwimmbad, Spa, Krankenhäuser, Altenheime. Also diese ganzen Objekte mit einem hohen Heißwasseranteil bis zu Waschanlagen übrigens. Mhm. So. Und parallel können wir dann mit einer anderen Wärmepumpentechnik die Raumwärme darstellen, die ja auf einem anderen Temperaturniveau arbeitet als die Trinkwarmwassererwärmung, um dort wieder das beste Produkt rauszufiltern für die Raumwärme, was wassergeführt ist. Oder typischer Anwendungsfall Hotellerie, Trinkwarmwassererzeugung durch diese CO2-Wärmepumpe, mit einem hohen Heißwasserbedarf in der Hotellerie und parallel die Luft-Luft-Wärmepumpe, um die Zimmer jedes einzelne zu klimatisieren, heizen, kühlen, entfeuchten, das volle Programm.
Heißt aber, man muss gewerkeübergreifend denken, Da sind dann auch im Handwerk verschiedene Player da, Kälteanlagenbau zum einen, aber natürlich auch der klassische Heizungsbauer zum anderen. Wie siehst du da die Kompetenz ausgestattet? Weil solche Konzepte, nochmal die Frage, die fallen ja nicht vom Birnenbäumchen, die muss man ja wirklich systemisch ja, ingenieurmäßig auslegen. Das ist ja nichts Normales. Wie kommt man auf solche Sachen?
Ja, die muss man ausarbeiten, gemeinsam mit unserem Vertrieb, mit dem Vertriebsaußendienst ausarbeiten. Fachhandwerksbetriebe können sich intern bei uns auch sehr, sehr gut schulen lassen mit verschiedenen Schulungsstandorten, um diese QAHV, diese CO2-Wärmepumpe zu kennen. Wie verbaut man die? Welche Planungsleistung muss ich bringen, um dieses hohe Delta T zu bekommen, damit die wirtschaftlich läuft? Ja, also wir haben einen sehr, sehr hohen Schulungsanteil und viel Know-how in der Fläche mit eigenen Mitarbeitern, mit technischen Beratern, die die Fachhandwerksbetriebe betreuen. Ja, es sind oft verschiedene Gewerke, die zusammenfallen müssen. Aber ich glaube, da sind wir ein bisschen auch im deutschen Handwerk bei einem Zukunftsthema, dass diese Gebäudetechnik mehr und mehr zusammenwächst. Und ich sehe derzeit viele Betriebe, die sich da aus dem Heizungsbau kommend mit Klimatechnik befassen oder aus der Klimatechnik kommen mit Heizungsbau befassen, um so das komplette Gebäudetechnik-Know-how, vielleicht holen sie sich noch eine Elektrosparte hinzu, komplette Gebäudetechnik-Know-how unter einem Dach zu haben. Und dann funktioniert es wieder. Also diese Aufstellung, dass ein Fachhandwerksbetrieb jetzt nur Heizung macht, das wird so nicht mehr zeitgemäß sein. Und wenn man über die Grenzen hinwegschaut, das ist ja nur in Deutschland, dass der eine nur Heizung macht, der andere nur Elektrik, der dritte nur Klima. In allen anderen Ländern macht es immer ein Unternehmen in Summe.
Richtig, aber dennoch, da gibt es auch die Spezialisten im Hause, die dann.
Aber auch bei der Vorplanung ist es doch so, das hast du eben gesagt, von den Ingenieuren, die dann auch in den Planungsbüros unterwegs sind. Du musst auch sehr früh im Prozess sein, wenn du solche komplexen oder neuen Lösungen präsentieren oder realisieren willst. Du musst sehr früh, du kannst nicht kommen, wenn da schon der Planungsgrad weit fortgeschritten ist, kannst du nicht mit so einer spannenden Lösung kommen, weil alle sagen, Gott, jetzt alles umplanen, ach du meine Güte. Das heißt, du musst sehr, sehr früh in die Prozesse rein. Ja.
Also die planungsunterstützenden Systemingenieure, die sind in den Ingenieurbüros, die die TGA-Planung machen, schon sehr, sehr, sehr tief drin, vernetzt, die kennen sich seit Jahren und die schieben uns das Projekt leer, wie es ist, fast schon rüber und sagen, guck mal, hier habe ich was, ich muss ein Altenheim bauen. Was glaubst du, ist derzeit die sinnvollste Lösung, was die Effizienz anbetrifft und die Umsetzbarkeit anbetrifft? Klar, umso früher man da drin ist, umso eher kann man dann mitentscheiden, welche Technik die sinnvollste ist. Oft auch muss man dann eventuell mal diskutieren, ja nee, lass mal den Wasserkreislauf komplett weg. Wir machen es komplett mit Luft. Ne? Nur wenn zu dem Zeitpunkt schon die Fußbodenheizung drin ist, dann ist es zu spät. Dann arbeiten wir gern mit Luftwasser. Wir sind ja ein sehr, sehr guter Luftwasserwärmepumpenhersteller. Aber wir müssen einfach dann schauen, okay, das ist schon gegeben. Oder in der Modernisierung, ganz großes Thema jetzt. Ne? Was ist gegeben, was können wir bieten?
Ja, aber der Anspruch ist bei euch dann auf jeden Fall, wir können fast oder sämtliche Gebäudetypen, Nicht-Wohngebäude, Wohngebäude, Industrie, war ein Stichwort, bis hin zur Waschanlage, eigentlich elektromäßig mit elektrischen Systemen versorgen. Da gab es ja auch schon andere Töne in dem Podcast. Ne?
Ja, habe ich gehört. Zurückrudert
und sagt, oh ja, dann doch Hybrid und so.
Habe ich gehört, ja. Das ist tatsächlich so. Meine Aussage ist, man kann jedes Gebäude, jede Immobilie in Deutschland, Europa mit Wärmepumpentechnik beheizen. Es gibt eine einzige Hürde, das ist nämlich die Vorlauftemperatur im Bestandsbau. Wenn die Vorlauftemperatur im Bestandsbau wassergeführt über 50 Grad ist, muss ich mir überlegen, was tue ich. Dann können wir entweder von Standard 70 Grad auf 50 Grad reduzieren, 45 Grad reduzieren mit Gebläsekonvektoren und somit wieder ganz klassisch mit Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten. Ja? Wohnbau, Fußbodenheizung oder Radiatorenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpen. Dann haben wir die Möglichkeit, Gasetagenheizung zum Beispiel, die keine zentrale Hydraulik haben, Gasetagenheizung, da haben wir große Projekte derzeit im Laufen mit Luft-Luft-Wärmepumpen. Splitgeräte, früher hießen sie Split-Klimageräte, heute heißen sie Luft-Luft-Wärmepumpen. In jedem Raum kleines Gerät, sehr angenehme Beheizung und einen kleinen Vorteil im Sommer, man kann auch kühlen, klimatisieren, das kann keine Gasheizung.
Das ist so.
Auch das kann man beheizen. Dann Hallenbeheizung, gibt es mehrere Möglichkeiten, also größere Industriehallen. Entweder sind es Luftumwälzungsanlagen, da haben wir Air Handling Units, die praktisch die Luftführung heizen und kühlen. Oder man geht in die Betonkernaktivierung und hat eine Luftwasserwärmepumpe, die von unten heizt im Neubau, Betonkernaktivierung, Bestandsbau, oft Luft-Luft-Geräte. Also jedes Objekt ist mit Wärmepumpentechnik beheizbar. Man muss sich nur innerhalb von unserem großen Baukasten aussuchen, welche Technik passt jetzt am besten auf dieses Projekt.
Und dann, das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung.
Ja.
Und von den Artikelnummern ganz zu schweigen.
Du sagst Vollsortimenter, genau, und wir haben für jedes Objekt die passende Wärmepumpe.
Perfekt. Aber die Frage ist ja jetzt auch aktuell, wenn ich so die Presseveröffentlichungen auch der großen Systemtechnikhersteller verfolge, auch vom BDH, das sind ganz schön Krisen. Geschüttelte Zeiten, also wenn ich diese Dinge lese, vor mir habe, und wenn wir sie veröffentlichen, also habe ich ziemlich schlechtes Bauchgefühl permanent. Da brauchen wir mal Good News dazwischen, um dann nicht zu sehr in die negative Tonalität abzudriften. Wo, du bist Vertriebsleiter, hier im gesamten bundesdeutschen Gebiet, wo drückt der Schuh, wie läuft es bei euch? Einfach gefragt.
Ja, die Endkonsumenten drückt im klassischen Wohnbau, Ein-, Zweifamilienhausbereich, Eigentum am ehesten der Schuh, die Unplanbarkeit, was derzeit stattfindet. Wir haben zwar für die Wärmepumpentechnik eine sehr hohe Förderung, wir haben eine sehr gute Förderkulisse für die Wärmepumpentechnik. Trotzdem ist sich der Konsument nicht sicher, ob strombasierte Heizungen auf Dauer für ihn, was die Stromtarife anbetrifft zum Beispiel, sinnvoll sind. Ne? Die andere Lobby geht her und sagt, nein, wir müssen wieder Gasgeräte, Gasbrennwertgeräte einbauen, weil wir die dann irgendwann mit Wasserstoff betreiben können. Ja, Thema Wasserstoff. Wo kommt der Wasserstoff denn irgendwann denn her in der Menge, die man benötigt, um Gebäude zu beheizen? Ja, also da ist die Unsicherheit da, um das umzusetzen. Die Handwerkskapazität war lange Zeit eben limitiert durch einen hohen Boom, durch Ängste, die geschürt worden sind, was Gasversorgung anbetrifft, was dann während der Ukraine-Krise, die ja immer noch besteht, letztendlich leider stattgefunden haben. So. Aber wenn man ein bisschen weiter schaut, nicht auf die nächsten 2, 3 Jahre, sondern mal auf 10 Jahre oder 20 Jahre, solange wie eine Heizungsanlage ja auch laufen muss, dann haben wir noch parallel die Klimaschutzziele, die auch nicht erst seit vorgestern sind oder seit Ukraine sind, sondern seit 2013 in Paris, das 1,5-Grad-Ziel unterschrieben worden ist von den Industrienationen. Die Klimaschutzziele mit dem Ausstieg der Fossilen bis 31. Dezember 2044 rückt immer näher, das sind jetzt noch 20 Jahre. Und meine Heizungsanlage, wenn ich heute einbaue, dann sollte das System, das ich einbaue, zumindest mal eine längere Zeit hip sein, Box sein. So. Genau. Und wenn man sich jetzt die politische Lage anschaut, was die Klimaschutzziele anbetrifft, dann schauen wir uns die Versorgungslage an innerhalb Europas der fossilen Energieträger. Und dann schauen wir uns an, mit welchen Energieträgern können wir in Europa selbst arbeiten und die Energie selbst produzieren. Da bleibt für mich unterm Strich nicht viel übrig, als zu sagen, okay, Gas und Öl müssen wir importieren, wo es auch immer herkommt. Ja? Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, elektrische Energie können wir innerhalb Europas sehr effizient selbst produzieren. Also müssen wir im Sektor Wärmeversorgung auf Elektrifizierung umsteigen. Heißt Wärmepumpe.
Das heißt, der Bottleneck, der in den letzten 3, 4 Jahren diskutiert wurde, Fachhandwerk oder nicht gut ausgebildet, die haben da von Wärmepumpentechnik keine Ahnung. Das waren auch so Mantras, die stark gegen das Handwerk gemünzt waren, die mir persönlich immer sehr missfallen haben, weil man auch andere Betriebe kennt als landläufige Meinung. Die ist deines Erachtens weg. Die Kompetenz ist da. Die Betriebe haben sich darauf ausgerichtet, wie du erzählt hast.
Großteil der Betriebe haben sich die Wärmepumpentechnik jetzt angenähert. Natürlich, es sind ja 50.000 Fachhandwerksbetriebe mit, ich weiß nicht, 250.000, 300.000 Mitarbeitern so, und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Genau. Die müssen ausgebildet werden. Und natürlich, wenn ich 2 Jahre vor der Rente stehe, dann möchte ich nicht nur einen 3-tägigen Wärmepumpenkurs machen. Weil dann mache ich eben noch 2 Jahre Wartung an alten fossilen Geräten. Das ist doch alles klar. Ne?
Logisch.
Das
ist ein Umdenken. Ist auch okay.
Ist auch okay, genau.
Ja,
ist
die
auch
Transformation okay. Dauert.
Sowas dauert. Ja.
Ja.
So. Und wir müssen nicht 2024 und 2025 komplett Deutschland auf Wärmepumpentechnik umstellen. Das können wir nicht. Die Kapazität ist nirgends da. Ja, aber es gibt dort das Regierungsziel bis 2030, so und so für Millionen Wärmepumpen. So, die Industrie hat sich dafür aufgestellt, die Wärmepumpen zu produzieren, so wie Politik gesagt hat, sondern jetzt muss noch die Sicherheit her beim Endkunde, dass er das benötigt und dann wird sich der Fachhandwerker drauf ausbilden lassen. Kann zu uns kommen. Knowledge at Work ist unser Label und unsere Schulungsabteilung. Wir bieten sehr, sehr viele Schulungen an für Fachhandwerker aus dem Heizungsbereich, die, ja, ich sag mal, Wärmepumpen fern sind noch, um dort reinzukommen in die Wärmepumpentechnik. Das ist alles keine Raketentechnik, das sind Heizgeräte, die sind von uns vorgefertigt, fertig, die werden dahingestellt. Es geht um die hydraulische Verrohrung, es geht in der Planung um ein paar Facts, die einfach bei der Wärmepumpe eher zu beachten sind als früher bei einer Gasbrennwertheizung.
Sicher. Aber wie du richtig sagtest, das ist eine Generationsfrage. Ich kenne viele Personen, auch unser Marco Meyer, unser gern gesehener Podcast-Gast.
Der auch diesen Podcast kommentieren wird.
Er wird auch diesen hören. Der ist schon ganz, ganz, ganz gespannt, ne, wo er drauf klopfen soll oder was er sagen soll. Aber die antizipieren. Die schauen sich das vielleicht mal in Ruhe an. Die gucken sich auch Lieferanten genau an. Die gucken sich verschiedene Hersteller genau an. Deswegen gehen die auch auf Messen. Natürlich wird da geprüft und vielleicht auch manches für nicht gut befunden oder ähnliches. Aber natürlich können die ja auch umswitchen. Und das hat man auch vor 5, 6 Jahren schon. Gebt den Leuten Zeit, aber haut nicht auf den Leuten rum. Was mich noch interessieren würde, Steffen, die Zahlen, die da gerade rausgegeben werden, die sind ja erschreckend niedrig. Also Gesamtmarkt, Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Heizung in Deutschland so um die 200.000 dieses Jahr, wenn es gut läuft. Das ist ein starker Pessimismus. Ist das wirklich so? Aus erster Hand gefragt.
Die Verkaufszahlen, die in der Statistik auftauchen, die sind erstmal die Zahlen, wie ein Gerät das Werkstor verlässt oder importiert wird. Zoll. So, Verzollungstag. Da hat die Industrie natürlich jetzt die Herausforderung zu sagen, okay, wir liefern im Moment so viel Gerät in den Markt rein, was derzeit ein bisschen niedrig ist, wissen aber, dass noch 80.000 bis 100.000 Wärmepumpen im Großhandelslager stehen, die letztes Jahr in der Statistik drin waren, als verkauft, weil die Industrie hat es verkauft. Die stehen jetzt auf dem Großhandelslager. Das heißt, du musst von den letztjährigen Verkaufszahlen die 100.000 Wärmepumpen, die über Silvester im Großhandelslager standen, dieses Jahr noch draufzählen. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. So ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber wenn man das mal drüber nachdenkt, der Fachhandwerker baut jeden Tag Wärmepumpen ein. Die bezieht er derzeit großteils eben aus Lagerkapazitäten, die schon letztes Jahr in der Statistik waren. Also da gibt es einen Überhang. Es gibt jedes Jahr einen Überhang, eine Statistik, den man korrigieren muss. Aber in diesem Fall ist der Überhang so groß, dass er das Bild, ich sage einfach mal, verfälscht.
Ja. Kriegt man, doofe Frage vielleicht, statistisch das mal aufgelöst in Richtung installiert? Weil über diese Debatte haben wir schon jetzt gefühlt Jahre, haben wir auch schon mehrfach aufgedröselt in unseren Marktanalysen. Ne, was liegt wo? Was ist verbaut? Was ist bestellt, verkauft? Fakt ist doch, was zählt, ist installiert, genau. Und korrekt betrieben.
Ja, korrekt betrieben.
Kriegt man so einen Gruß an den BWP, kriegt man sowas nicht statistisch dann doch irgendwie erfasst?
Es gibt derzeit meiner Meinung nach nicht die Antragszahlen von der BAFA früher, wie viel wurden beantragt, wie viel wurden genehmigt, wie viel wurden umgesetzt, sprich ausbezahlt. Das bildet aber auch immer nur einen prozentualen Teil ab des Gesamtmarktes. Und über diese Zahlen zu sagen, der Markt arbeitet gerade so, halte ich auch für kompliziert.
Mehr klar.
Ja, also man das ist dann
Mikromanagement.
Mikromanagement, genau. So, du kannst Umfragen machen mit allen Fachhandwerkern, wie viel verbauen sie jeden Monat. Aber ob das zielführend ist, Fakt ist, für das erste halbe Jahr und die Zahlen haben wir derzeit in der Statistik, haben wir wirklich die Herausforderung, dass das Großhandelslager in verschiedenen Sparten so groß ist. Und die werden abverkauft und dann liefert die Industrie wieder neue Geräte und die werden dann wieder in Statistik aufgenommen. Und deswegen haben wir da wirklich eine Schräglage.
Okay, ja. Also an der Lösungsvielfalt.
Es bleibt ein Geheimnis.
Eine Lösungsvielfalt ist nicht das Problem, theoretisch. Ne?
Wir müssen einfach darauf achten, das, was ich vorhin gesagt habe. Fakt ist immer noch, wo geht die Reise hin in den nächsten 10 oder 20 Jahren, was die Energieversorger betrifft. Und da muss man sich einfach als Endkunde Gedanken machen und da muss aber auch der Fachhandwerker ehrlich sein oder auch die Stadtwerke, die derzeit mit viel Nahwärme in den Netzen werben, aber oft nicht sagen, wo kommt die Energie her. Nahwärme ist das eine, ja. Strom kommt aus der Steckdose. Klasse. Ja,
das ne? Thema kennen hatten wir. Das Thema hatten wir.
Die Sprüche kennen wir. Ne? Genau. Ja. Und da ist einfach Elektrifizierung, wie angesprochen, Wärmepumpentechnik das Effizienteste.
Ja, dezentral. Dezentrale Energiewende, Dauerbrenner-Thema bei uns. Ja. Also, Steffen, vielen Dank für die Geschichte. Vielen Dank fürs Bierchen.
Ja. Eigentlich es lacht auch mich schon wieder an. Es lacht dich schon wieder an. Dann komm, dann drehen wir noch eine Runde.
Zum Wohl.
Und dann sagt
auf gutes Wetter.
Ich klopfe so einmal mit ihm zweimal. Ja. Du bist mir ein bisschen weit weg da hinten.
Sehr sympathisch. Auf
durchsichtigere
Geschichte.
Zahlen, oder?
Ja, und gutes Wetter, ne?
Ja. Steffen, was ist dir noch wichtig zum Schluss? Was gibst du uns noch mit?
Ja, ich habe
außer diesem Bier.
Ja, da hätte ich auch noch.
Da stehen übrigens, da stehen noch drei ungeöffnete auf dem Tisch, würde ich nur mal für die Hörerschaft sagen. Also wir nehmen noch was mit.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute im Hause in der Vinothek sind, trinken nachher fleißig mit.
Ja. Genau. Gut, Fazit zur Lage der Nation in der Beheizung von Immobilien. Habe ich, glaube ich, schon angesprochen. Es ist tatsächlich so, schaut, wie seid ihr im Podcast?
Ja, wir nutzen alle gnadenlos da draußen.
Gnadenlos, also gnadenlos schaut euch bitte an, schaut euch bitte ehrlich an, wie gerade eben schon erwähnt, wo kommt die Energie her, die wir benötigen? Und wenn wir Photovoltaik und Windkraft noch ein bisschen smart ausbauen, sprich mit ein bisschen Druck, sonst geht's nicht. Flächen, Dächer vor allem erstmal, Dächer belegen mit Photovoltaik. Dort schauen, wo Windkraft möglich ist, vielleicht auch Wasserkraft noch stärker ertüchtigen. Dann haben wir so viel elektrische Energie, dass wir damit sehr, sehr gut Gebäude beheizen können. Und auch ein Statement, wo ich dazu stehe, ist tatsächlich die Farce um diesen Wasserstoff als Energieträger, um Gebäude zu beheizen. Wasserstoff ist super, in der Produktion mit überschüssiger Windkraftenergie herzustellen. Aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass wir so viel Wasserstoff produzieren in Deutschland oder Europa, um Gebäude zu beheizen. Wir werden diesen Wasserstoff benötigen für andere Industrieanwendungen, für Hochtemperaturanwendungen. Hier Stichwort grüner Stahl, ne, so in der Art. Tolle Lösung.
Fahrzeuge,
Mobilität, ja. Aber in der Immobilie, wo man Stromkabel hinlegen kann, ist elektrisch.
Danke, Steffen. Alles andere dann in Teil 2. Man merkt, wir haben noch Luft, wir könnten noch,
wir haben noch Themen,
viel länger. Themen haben wir auch noch.
Absolut. Ja. Digitalisierung, auch das ein Thema, haben wir heute nicht drüber gesprochen, habe ich mitgenommen. Damals in Schottland. Das
sind wir, das sind wir
Elektrokonzern. Ja. Jungs, genau. Ich will aussteigen aus dem Podcast. Hast du es irgendwie gemerkt?
Dietmar möchte enden. Das kriegen wir jetzt auch hin. Steffen, nochmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Frei von Grobstrick, Episode 7 mit Steffen Bauknecht aus der Vinothek Weinkorb in Korb. Idee und Realisation Blackworks für den Heizungsjournal Verlag. Was gibt's noch zu sagen? Musik ist wie immer von Chill Carrier. Postproduktion Stefan Winter in Berlin. Danke Stefan, dass du uns so unterstützt. Und wir sagen danke an Steffen Bauknecht für die ganzen Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bis bald.
Ja, bis bald.
Gerne.